wieder einmal Hallo und herzlich willkommen rufen zu den Kapriolen, dem Podcast des Literaturhauses in Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und ich habe dieses Mal die große Freude, mich mit Nora Gomringer zu unterhalten. Nora Gomringer, Jahrgang 1980, ist so vieles. Sie ist Lyrikerin und Rezitatorin. Sie ist im Besitz des großen Latinums, des Graecums und Hebraikums. Sie hat angefangen, das darf in keiner ihrer Biografien fehlen, mit Poetry Slam. Hat zahlreiche Lyrikbände veröffentlicht, wie Mein Gedicht fragt nicht lange oder die Trilogie Monster Poems Morbus Moden. Und nun hat sie gerade ihr erstes Buch in Prosa geschrieben. Am Meerschwein übt das Kind den Tod. Alle Bücher von ihr sind bei Wohland und Quist erschienen. Heute schreibt sie auch Libretti für Opernprojekte und hatte Gastprofessuren und Stipendien rund um die Welt, in Sheffield, New York oder Novosibirsk. Seit 2010 ist Nora Gomringer Direktorin des internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg, wo sie zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstler zu Gast hat. Die Liste der Preise liest sich ebenfalls sehr eindrucksvoll. 2015 gewann sie den Ingeborg-Bachmann-Preis, zuletzt den E.T.A.-Hoffmann-Preis oder den Kasseler Literaturpreis, in dem sie für ihre von abgründigem Humor geprägte Sprachkunst ausgezeichnet wurde. Worum geht es also dieses Mal bei Kapriolen? Um Mütter, die Bücher wie Schmerzmittel verteilen, um die Trauer als seltsam brutale Emotion, um das poetische Spiel mit der Erinnerung und um das Dasein als treue Tochter, um Sternzeichen und Aszendenten, um den Akt der Befreiung sprechen zu können, um das Schreiben von Gedichten als Bergwerk und Großablage, um Social-Media-Kanäle als Orte der Mitteilsamkeit und des Amüsements, darum das Schreiben einen in Abstand versetzt und sonderbar macht und um das Erkanntsein in Sprache und Wort. Und nun viel Freude beim Zuhören und beim Mitraten. Ich darf sehr herzlich willkommen heißen Nora Gomringer am anderen Ende der Leitung. Hallo, liebe Nora.
Hallo, liebe Caroline. So eine Ehre.
Total schön, dass wir es hier schaffen.
Ja, wirklich. Nicht
in echt, so doch wenigstens digital. Mhm. Und ich wollte gleich mit einer Frage starten. Und zwar, wir haben ja Mitte März die Leipziger Buchmesse voraus. Und einer deiner letzten Insta-Posts, die ich mit großer Freude und großer Neugierde, den ich immer folge, da sind Störche zu sehen. Die sind nämlich wieder da. Und ich dachte, ich frage dich mal, bist du auch so, vogelsensibel? Weil ich freue mich immer mit den Vögeln, wenn sie kommen und werde immer ganz melancholisch, wenn die ersten Gänse ziehen. Du auch?
Dafür esse ich Gänse zu gerne. Also das klingt ganz grausam, furchtbar, ne, wenn man so anfängt. Aber was ich wirklich gern mag, ist das Vogelzwitschern. Mhm. Das so den Einstand des Frühlings hier in Bamberg ganz, ganz stark markiert. Das ist dann auch für die Stipendiatinnen und Stipendiaten hier bei uns im Haus immer, also wirklich heraushebungswürdig. Das erwähnen die immer. Die sagen, wir hätten noch nie so in der Natur gelebt. Und das könnte hier sein, ja. Also ich bin vogelfreundlich. Mhm. Vogelsensibel ist, glaube ich, kann ich von mir nicht so sagen. Ich finde die Vögel alle kurios. Also bizarr irgendwie. Hühner faszinieren mich sehr. Mhm. Aber sonst so die anderen Vögel, die sind zu hoch oben. Die sehe ich auch oft gar nicht.
Mhm. Mhm. Okay. Aber dass der Frühling da ist, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und mit ihm die Störche. Und wir nehmen aber all diese Gedanken mal mit hinein in die allererste Quizfrage, die ich dir stellen will. Mhm. Liebe Nora, und pass auf, ich bin gespannt. Du ahnst sicherlich, dass es gleich hineinführen wird in dein aktuelles Buch, wenn ich dir sage, welche zwei Autorin ich da gegeneinander gestellt habe. Es kann nämlich zum einen Dorothy Parker sein, die New Yorker Autorin und Lebefrau. 1883 bis 1967 hat sie gelebt und unglaublich viel geschrieben, auch Glossen, Satire, Texte. Und war, glaube ich, einfach, hatte auch ein unglaublich spannendes Leben. Das kann sie sein mit einer Geschichte, und zwar heißt die Morgenstund hat Gift im Mund, The Little Hours, im Original, und das haben Pieke Biermann und Ursula Maria Mössner übersetzt. Oder, pass auf, kann es sein, der Essayist Daniel Schreiber, da sind wir natürlich mitten in der Gegenwart, der geschrieben hat, Zum Beispiel diese Lang-Essays Nüchtern, zu Hause, jüngst über die Liebe, aber eben auch die Liebe, ich sag mal, über die politische Liebe, vielleicht kann man das so zusammenfassen. Das Zitat wäre aus Die Zeit der Verluste, bei dem er über den Tod seines Vaters schreibt. Das Zitat geht so. Ich frage mich, wann dieses unheimliche Leben, das ich führe, aufhören wird, wann ich wieder in jenes Leben zurückkehren kann, das ich zuvor geführt habe, das Leben, das ich kenne, als meines wieder kenne.
Ich würde denken, das ist Daniel Schreiber, weil es müsste ja eine Figurenrede bei der Dorothy Parker sein und da ist es mir schwer vorstellbar. Die Figuren da sind weil alle Figuren reden bei Dorothy Parker, muss man sich zum Teil überspitzt, schnell und so 20er, 40er Jahre Hollywood fast vorstellen. Mhm. Also so wie Tallulah Bankhead sagt sowas oder Bette Davis haut das raus und so. Und da kann ich es mir nicht vorstellen.
Mhm. Du hast total recht. Ah, gut. Schon mal der allererste Punkt. Puh. und ich habe beide mit aufgenommen, weil sie in deinem aktuellen Buch vorkommen.
Mhm. In meinem Leben auch so richtig.
In deinem Leben auch das eben. Das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen. Am Meerschwein übt das Kind den Tod, heißt das Buch. Ein Nach-Ruff, würde ich es jetzt mal aussprechen. Und Dorothy Parker kommt darin vor, weil auch deine Mutter, um die es in diesem Buch geht, eine große Leserin von Dorothy Parker war. Was hat sie an Dorothy Parker geschätzt und was du an ihr?
Also ich glaube, meine Mutter hat einfach davon profitiert, in einer Zeit zu leben, in der sich auch die Vorstellung von Amerikanistik sehr geweitet hat. Sprich, wir leben... Also meine Mama hat gelebt von 1941 bis 2020. Sie ist im Dezember 2020 verstorben. Und meine Mutter war eine begeisterte Germanistin. Und das war sie in ihrer eigenen Erfindung sozusagen, weil in der ersten Ausbildung, sie hat so angesetzt Medizinstudium, das hat sie abgebrochen, hat zwei Söhne bekommen und war erstmal zufrieden damit, Gattin, Ehefrau, Lebefrau zu sein. Dann hat einen großen Haushalt geführt. Es war auch ihre Aufgabe, da viel Staat zu machen. Und dann ist diese Ehe zerbrochen und meine Mutter musste sich überlegen, wie sie sich selbst neu erfindet. Und da ist sie zur Literatur eigentlich intensiv gravitiert und hat sicher schon da und schon vorher eine große Bibliothek aufgebaut. Also meine Mutter hat immer gelesen. Ich kenne meine Mutter nur als lesende Person und zwar dauerlesend und alles lesend. Und Dorothy Parker kam da früh vor, weil ich glaube, die Brigitte hatte irgendwann mal so in den 90ern 10 Texte unentdeckter Autorinnen aufgelegt. Und da war Elke Heidenreich, war wie so eine Art Galionsfigur für diese kleine Reihe von der Zeitschrift Brigitte. Und da war Dorothy Parker dabei und die war sehr gut besprochen und meine Mutter hat mir die dann so ans Herz gelegt und hat gesagt, das klingt sehr gut, lies das mal. Und so ist mir Dorothy Parker immer geblieben und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, ob es sowas gibt wie Textadaptionen fürs Theater und so und just in der Zeit wurde sie entdeckt wieder und das war dann so Mitte 90er, Ende 90er. Und dann habe ich meine Facharbeit über Dorothy Parker geschrieben zum Beispiel. Also ich habe sie mir dann schnell sehr verwandt gemacht irgendwie und habe mich gefreut, dass es wieder sowas war, das mir meine Mutter ans Herz gelegt hat. Meine Mutter hat im Prinzip Bücher verteilt wie Schmerztabletten. Wenn ich irgendein Bauchweh, ein Herzweh hatte, hat sie gesagt, komm in die Bibliothek, ich gebe dir was.
Am Meerschwein übt das Kind den Tod, heißt dieses Buch. Wie du schon gesagt hast, das ist ein Buch, das kreist um deine Mutter, das versucht ihr näher zu kommen als Person. Es kreist um ihr Sterben und es kreist um dein Trauern. Aber gleichzeitig ist all das natürlich auch total eng mit deiner eigenen Lebensgeschichte, Kindheit, Jugend, Aufwachsen, mit deinem eigenen Schreiben auch, alles ist miteinander verknüpft. Insofern ist es ein sehr, sehr persönliches Buch auch. Und wir bleiben aber ganz kurz, so würde ich mich mal anfangen zu nähern, am Titel, der natürlich irgendwie schmunzeln lässt, aber natürlich gleichzeitig sehr, sehr melancholisch ist. Und du beschreibst es auch im Buch, dass es die Meerschweinchen sind, wie Paula, wie Nero, die du jung hattest. Und das sind natürlich die ersten Wesen, die einem sterben. Und das passt aber dann ganz gut eigentlich auch zu Daniel Schreiber, den wir anfangs zitierten, weil du auf dieses Buch Die Zeit der Verluste genau an dieser Stelle eingehst, wo du sagst, hätte ihm das mal jemand gesagt, als er quasi darüber schreibt, wie er um seinen Vater trauert.
Ja, das ist natürlich, also nicht nur wahnsinnig flapsig, sondern auch frech. Der große, reflektierende Daniel Schreiber braucht natürlich niemand, der ihm irgendwie einen da Ratschlag gibt oder so. Auf der anderen Seite war mir klar, jeder Autor, der über das Sterben eines Elternteils reflektiert, ist ja auch Kind und überlegt als altes Kind, wie der Weg zurückgeht und wie viel Weg noch vor einem liegen darf, kann, soll. Und da kam es einfach zu diesem Moment. Außerdem, ich bin eine ganz schlechte Zuhörerin bei Lesungen anderer Autoren. Also ich kann wahnsinnig gut Lyrik folgen und so, aber ich habe einfach Probleme mit Prosa. Und ich saß in dieser Lesung und dachte so, kann ich mich eigentlich konzentrieren? An was halte ich mich fest? An was halte ich mich fest? Und dann kam der eine Satz. Er sagt irgendwie auf den Verlust, das Verlustgefühl, das der Tod des Vaters auslöst in ihm, da hätte er sich nicht drauf vorbereiten können. Und dann kam mir dieser Satz meiner Mutter so in den Gedankengang und dann war ich wieder ganz angezündet, bei dieser Lesung zuzuhören und habe in dem Moment das Handy gezückt und so quasi verborgen meinem Verleger geschrieben, ich habe einen Titel, Doppelpunkt. Und das fand er super, zum Glück.
Ja. Und es ist ein wunderschönes Bild, finde ich, vorne drauf auf diesem Buch, nämlich deine Mutter, Nordhut, die mit dem Rasenmäher, einem roten Modell, und ich finde sie total schick gekleidet, und du bist als kleines Mädchen nebendran in weißem Kleid und Gummistiefeln.
Ich habe Boots an, so richtig. Boots,
sehr, sehr cool. Und du schaust aber so nach oben, ne, zu der Person, die fotografiert, und du weißt auch noch, genau, wie dieses Bild entstanden ist.
Ne? Ja, wir bilden ein Dreieck. Es geht wirklich um diese drei Menschen, mit denen ich eben meine Kindheit erlebt habe. Mein Vater, der ist das Auge hier auf diesem Bild. Der hat mit seiner Kameralinse es eingefangen. Und meine Mutter, dass die da unten Rasen mäht, das kann eigentlich nur sein, dass sie entweder eine Wette verloren hat oder dass sie sich da gestritten hatten. Oder einer hat dann gesagt, ach, dann mache ich's halt so und so. Und ich bin gerne um sie, und ich bin aber noch in dem Alter, wo ich wirklich auch meinen Vater richtig gern mochte und wir eigentlich eine ganz gute Beziehung hatten. Das merke ich jetzt auch, wenn ich so durch seinen Nachlass gehe, dass ich jetzt dass viele Jahre einer Entfremdung da Dinge zugedeckt hatten. Also, dass wir offensichtlich, als ich ein kleines Kind war, hat er auch meine Nähe gesucht. Er fand mich nett. Und das klingt komisch, wenn ich das so beschreibe, aber mein Vater hat wirklich über Jahrzehnte Abstand genommen zu mir und ich auch zu ihm. Und wir sind wie in so einer Klammer am Anfang des Lebens wohl sehr verbunden gewesen miteinander, und jetzt am Ende waren wir es auch. Ich habe ihn gepflegt die letzten Jahre und dadurch auch mich gut kennengelernt.
Wir sprechen über deinen Vater Eugen Gomringer auch später noch. Ich würde jetzt kurz noch bei deiner Mutter bleiben, weil wir erfahren in diesem Buch unglaublich viel über sie. Ne? Sie war, wie, du hast es schon beschrieben, ne, dass sie Leserin war, dass sie Mutter war, dass sie Frau deines Vaters war und damit auch eine Art Verwalterin über all das, über seine Arbeit. So habe ich das auch gelesen und verstanden. Sie war aber auch jemand, der psychische Probleme hatte, der da auch zu kämpfen hatte und gleichzeitig Lehrerin war promoviert hat. Also es ist ein unglaublich reichhaltiges Leben, und du zoomst ran, du versuchst die Puzzleteile zusammenzufügen, aber natürlich bleiben irgendwie immer auch Leerstellen. Also wie ging es dir damit, das alles zu fassen, zu puzzeln? Und ja, dieser Frau, die, das ist ja immer mit Eltern, ne? Sie sind einem unglaublich nah und gleichzeitig, so empfinde ich es, auch unglaublich weit weg. Ich habe immer das Gefühl gehabt, hier ist immer der Versuch auch, ne, Nähe herzustellen, nah ranzukommen.
Wahrscheinlich, wie es alle Kinder eine ganze Phase lang versuchen müssen, auch um zu überleben. Sie versuchen, sich ins Blickfeld der Eltern zu bringen. Und hier versuche ich mir, die Eltern nah heranzuholen und sie anzusehen. Und sie sind, Sie sind so große Wesen und so vielfältig, dass ich dann gar nicht dem Ganzen gerecht werden kann. Und davon, also von dem Plan, die umfassende Muttergeschichte zu schreiben, musste ich Abschied nehmen ganz früh. Und es hat mich sehr beschäftigt, weil ich weiß, als meine Mutter starb und gestorben war, habe ich in der Nacht versucht, alles aufzuschreiben, was sie mir beigebracht hat. Vom, wie man ein Rührei macht, zu welche Filme hat sie mir ans Herz gelegt, welche Filme kenne ich nur durch meine Mutter, über was haben wir da besonders gelacht, was war ihr ganz wichtig, an welcher Stelle, in welchem Gedicht. Also ich habe verzweifelt versucht, Dinge festzuhalten, weil ich dachte, wenn ich jetzt den Schlaf zwischen uns bringe, zwischen ihren toten Körper und mich, den Schlaf einer Nacht, dann habe ich so viel schon vergessen. Und dann sind wir schon eine Nacht entrückt voneinander. Mhm. Ich hatte mir in aller Verzweiflung fast so Rituale gewünscht, wie man sie in komischen Filmen von Stämmen im Urwald oder so annimmt oder vielleicht sogar in Dokumentationen gesehen hat, keine Ahnung. Ich wollte tatsächlich ganz nah bei meiner Mutter sein und bleiben, sie gar nicht im Schlaf opfern. Also und diese ganze Sammlung an Gedanken, die hat dann schon auch die Trauer sehr begleitet. Aber da hatte ich schon das Gefühl, okay, ich habe einige Sachen hingeschrieben, ich habe sie gebannt. Und jetzt muss es weitergehen. Dann musste ich sehr intensiv alles organisieren und planen. Mein Vater hat sich völlig dem Ganzen entzogen. Und das war auch die Corona-Zeit. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, nach 6 Jahren sind die Leute alle so wie, was war da? Wie so ein Dornröschen schlafen, alle haben es vergessen. Aber es war eine auch verzweifelte Zeit und durcheinander, alle waren durcheinander. Ja. Man konnte nichts planen und die Beerdigung fand ewig nicht statt. Ich habe mir damals einfach überlegt, was kann ich sammeln, was kann ich bannen, wie kann ich darauf reagieren, dass die Zeit mir das Gedächtnis und die Erinnerungen auch färbt. Und mit meinem Vater gab es ganz viele Gespräche, die so ein bisschen wie Rangelei sich anfühlten, so wie Erinnerungshoheit gegeneinander versuchen auszuspielen. Deine Mutter, die war ja immer so und so und die mochte das und die war doch so und wir haben immer zusammen das und das gemacht. Und ich kannte eben oder vermeinte, die andere Seite dieser Erzählungen gut zu kennen und habe ihn dann irgendwann gelassen in seinen Ideen und Gedanken, denn ich habe gemerkt, das ist sein gutes Recht. Jeder Mensch darf erinnern, wie er erinnern möchte. Aber ich habe deshalb das aufgeschrieben. Also deshalb steht da so viel in diesem Buch, weil ich diesen Reichtum des Lebens meiner Mutter, von dem ich viel teilen durfte, weil sie mitteilsam war. Meine Mutter hat genauso wie ich einen Hang zur großen Offenheit gehabt und gar nicht immer verstanden, dass Leute so hinterm Berg halten. Hat darin überhaupt nicht so viel Gutes gesehen. Und so habe ich einfach gesammelt und aufbewahrt und konnte lange nicht schreiben. Es war mir auch egal. Ich hatte überhaupt keinen Bezug mehr zur Literatur.
Es sind vielleicht, ich finde, du denkst ja auch sehr viel ganz offen darüber nach, was ist das Erinnern und was ist das Trauern, ne? Also an einer Stelle heißt es, über allem ist Skepsis und unheimliche Ruhe, über dem Erinnern, über dem Wissen, weil man sich ja an fast nichts gesichert erinnert. Und was ist gesicherte Erinnerung? Erinnern und Wissen trennen sich, bilden eine feine Linie, von manchen Horizont genannt, von anderen Performationslinie. Als Beispiel, ne, dass man natürlich auch immer versucht, das zu umkreisen. Woran erinnert man sich selbst? Was wurde einem erzählt? Wie du gerade gesagt hast, man gleicht das ab mit einer anderen Erinnerung. Was stimmt hier
eigentlich? Ja, und man trägt auch viel Verantwortung. Also viele Menschen, die das Leben meiner Mutter prägten, leben ja zum Glück und sind da und würden die Geschichte meiner Mutter anders erzählen und vor denen eben auch nicht zu stehen und zu sagen, das ist die letztendliche Weisheit und so das ist Nortrud Gomringer, geborene Ottenhausen gewesen. Das war mir wichtig. Also ich werde zum most unreliable narrator durch eigene Selbsterklärung. Und das ist mir wichtig gewesen. Außerdem erlaubt das ja auch ein poetisches Spiel. Mhm. Sobald ich eben sage, ich bin wirklich keine dokumentarische Erzählerin hier, sondern ich bin die Erfinderin, die sich erinnert, dann ist das alles gerückt in einen Bereich, in dem so eine Art alternative Geschichtsschreibung passieren kann. Und das ist gefährlich in Zeiten, wo Begriffe so auch gegen die Literatur verwendet werden, habe ich oft das Gefühl.
Wie meinst du?
So von wegen, das ist ja dann nah an der Lüge. Mhm, oder man ist dann sehr schnell beim Fake-Sein und so. Und ich denke mal nur, nein, nur so funktioniert Literatur, indem du eigentlich ganz weit Raum gibst und der Leser und die Leserin dann ja eigentlich doch sehr schnell merken, was die Essenz ist, wenn es dir gelingt, so zu erzählen, dass es flirrt, aber die Leute dann verstehen, ach, das geht von irgendwas aus. Wo ist denn das Zentrum dieses Flirrens? So habe ich es irgendwie versucht anzulegen, dass es aber so als Text vor dir und den anderen freundlichen Augen liegt, hat wirklich auch was damit zu tun, dass ich jetzt einen neuen Lektor habe und der sehr weise diesen Text mitgebaut hat.
Das ist gut. Und das Erinnern ist das eine, worüber du nachdenkst, und natürlich auch über das Trauern. Also wir können jetzt hier so darüber sprechen, aber es ist wirklich auch spürbar in diesem Buch, wie sehr dich die Traurigkeit um den Tod deiner Mutter mitgenommen hat. Und das ist, du sagst ja jetzt auch über 4 Jahre her, dein Vater ist jetzt auch jüngst gestorben, noch vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt sind beide Eltern gegangen, wie sagt man, ne? Also die Schutzdächer jetzt, irgendwie vielleicht über dem eigenen Sein. Und du denkst auch einfach über Trauer nach, ne? Zum Beispiel, wenn es heißt, sie hat etwas Widerliches, etwas Köstliches, wie fast alle amerikanischen Süßigkeiten zum Beispiel. Was natürlich zum Schmunzeln anregt, aber es ist auch ein, natürlich verändert sich der Prozess, glaube ich, des Trauerns, aber wie würdest du sagen, wie geht's dir heute im Trauern?
Also just heute ist ein schwieriger Tag.
Ja. Okay, oh, Entschuldigung.
Nee, das kannst du nicht wissen. Ja. Und das, so ist das mit der Trauer. Aber die Trauer weiß auch nicht genau, wann sie dich anfällt. Mhm. Und manchmal ist sie so einfach nur eine verspielte Katze und manchmal sitzt sie wirklich auf etwas erhöht und springt dich an und der ganze Körper wird niedergedrückt und ein Arm fehlt dir dann den halben Tag oder so. Es ist eine ganz seltsam brutale Emotionen, die lebensbegleitend wird. Ich habe eine schöne Veranstaltung erleben dürfen, wo ich mit der Dichterin Olga Martinova und der Dichterin Augusta Lahr über Todes- und Trauererfahrungen gesprochen habe. Und Olga Martinova, die ihren Partner, den Dichter Oleg Jurjew, verloren hat, die hat gesagt, ich will überhaupt keinen Trost. Mhm. Es soll die Trauer neben mir diesen Platz einnehmen, der meinem Mann gebührt. Mhm. Und Augusta Lahr hat auch erstaunliche Dinge gesagt über den Tod eines und Verlust eines Kindes, das sie verloren hat vor vielen Jahren. Aber sie sagt, das ist natürlich so fest in einem und bei einem, dass man sich einfach damit arrangieren muss. Das lebt parallel mit einem weiter. Mhm. Und da war ich ganz verloren, weil ich komme da mit der Trauer um meine Mutter und das kam mir so vor wie die Trauer-Hitparade. Da ist das das Abgeschlagenste, weil natürlich jeder irgendwie eine Mutter irgendwann verliert, wenn er eine hatte, wenn er auch noch eine hatte, die er mochte und eine, die gut zu ihm war. Aber ich muss sagen, es war wahrscheinlich die erste Wurzelbehandlung in meinem Leben, sagen wir es mal so. Ich wurde richtig destabilisiert. Mhm. Mir ist die Wurzel gezogen worden. Mhm. Und es ist wirklich ein klaffendes Loch zurückgeblieben. Und das ist jetzt so gut verheilt wie auch so eine ordentliche Wurzelbehandlung, wenn es gut geht. Ich fand das wirklich einen ganz guten Gedanken, weil das das spürst du ja lange. Also siehst es auch deinem Kiefer an. Man sieht es auf Röntgenbildern und so. Und so ist es mit der Trauer auch. Man sieht es den Leuten an. Irgendwie bleibt da was. Und mein Vater, ich bin noch gar nicht aufgewacht davon, dass der wirklich nicht mehr da ist. Das ist, weil ich so intensiv mit seinem Nachlass beschäftigt bin. Ich habe jetzt 7 Monate die Wohnetage meiner Eltern geräumt. Und das zum Schluss jetzt im Hauruck-Verfahren, weil es war noch so viel Material, dass man, also ich, nicht Mann, ich ja. bin verzweifelt ja. und ich ja. habe mich körperlich da völlig übernommen. Mhm. Und denk viel darüber nach, warum ich so eine treue Tochter bin.
Ja, ja. Wenn wir auf deinen Vater schauen, Eugen Gomringer, den sicherlich viele kennen, ne, als Lyriker, als Künstler, auch ne, als Begründer der konkreten Poesie, er ist einfach, ja, auch in der Literaturgeschichte hat er seinen Platz eingenommen und wir erfahren sehr viel über ihn in diesem Buch. Es heißt an einer Stelle ein eher punktuell monogamer Familienvater mit Kindern. Mhm. Also wir erfahren auch viel über diese Beziehung zwischen den beiden, wie angespannt das war, dass er auch immer wieder einfach gegangen ist, ne, ohne dass man wusste, wohin geht er denn jetzt. Bis aber hin auch eben, gerade geschildert hast, die Pflege am Schluss, eure gemeinsame Reise auch in die Normandie, die ja auch nochmal vielleicht dann einen besonderen Dreh gebracht hat nach dem Tod deiner Mutter. Mhm. All das. Und warte mal, ich möchte dieses Zitat noch mit hineinbringen, weil mich das auch wirklich sehr bewegt hat. Da heißt es, ich wusste früh, dass ich nicht zwischen meine Eltern kommen durfte und nicht hinter sie. Zwischen ihnen wäre ich zermalmt worden, weil sie mich nicht sahen, wenn sie ihre innigen und mächtigen Momente lebten. Und hinter ihnen wäre ich vergessen worden. Sie wären schnellen Schrittes um ein paar Ecken geeilt und hätten ihre pummelige Tochter einfach abgehängt. Wo fange ich da an zu fragen? Also es sagt natürlich ganz viel über dieses Verhältnis der beiden aus, aber eben auch, wo du standest in den unterschiedlichen Momenten dieser Beziehung.
Ja, aber es ist auch die Kinderperspektive.
Ja.
Also meine Mutter, hätte man ihr das so hingelegt, hätte sie dann vielleicht gesagt, so, dass du das so gesehen hast. Du warst uns natürlich wichtig. Wir haben uns immer eine Tochter gewünscht und dann müsste ich ihnen dann quasi im Nachhinein, hätte man das alles als Film dokumentiert, hätte ich ihnen zeigen können, da und da habt ihr mich echt stehen lassen. Mhm. Also die haben mich auch manchmal vergessen irgendwo.
Oh Gott.
Auf der anderen Seite macht einen das seltsam taff und auch so ein bisschen verschlagen, glaube ich. Also ich war ziemlich gut darin, die nächsten Schritte zu antizipieren in dieser kleinen Familie, in dieser Konstellation. Was jetzt wie passiert? Und habe mich immer gewundert, dass meine Mutter bestimmte Dinge nicht vorausgesehen hat, obwohl sich meine Mutter tatsächlich wahnsinnig viel mit Vorausschau beschäftigt hat. Sie war ja eine Astrologin. Das ist total verrückt, aber mein Vater hatte immer ein Faible für Astrologie und meine Mutter war Astrologin. Also sie hat von allen Menschen in der Umgebung gibt es astrologische Horoskope. Die hatte Regale voll Ephemeridentabellen und die wäre garantiert als Hexe irgendwo verbrannt worden oder so. Also meine Mutter war leidenschaftlich intensiv an so, ja, so verrückten Studien dran. Und sie war damit nie missionarisch oder so und hat irgendwie nicht den Leuten gesagt, so ja, das ist eine Religion, so ein Quatsch nicht. Aber wir waren alle völlig im Bilde, welche Sternzeichen und welche Aszendenten wir hatten. Und das war uns ganz normal. Also meine Brüder und ich völlig normal. Das fällt mir nur jetzt auf, wie total bonkers das nach außen vielleicht gewirkt haben mag. Ja. Aber Die ganzen Hobbys meiner Mutter hatten viel mit Selbstergründung zu tun und irgendwie die meines Vaters auch. Der war nämlich so ein Numerologe und der hat sich dafür interessiert, wie die Dinge philosophisch, mathematisch zusammenhängen und was bestimmte Sachen über einen aussagen, welche Rhythmen, welche Beruhigungen auch in bestimmten Zahlenkombinationen liegen. Das klingt total verrückt, aber ich finde ja all diese Bücher, die beiden dazu hatten und merke einfach, sie haben sich da innig beschäftigt mit und wahrscheinlich auch immer wieder ironisch amüsiert darüber. So waren sie nämlich eigentlich. Sie waren, haben auch gut gelacht miteinander. Aber wenn sie lachten miteinander, spielte nichts anderes eine Rolle. Ich eben auch nicht.
Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir zur zweiten Quizfrage kommen. Ich finde das Buch ja auch sehr, sehr persönlich, auch teilweise sehr intim. Und auch darüber denkst du aber ja auch offen nach im Buch. Ne? Was kann ich hier sagen? Mhm. Was, ne? Was macht das auch mit meiner Familie? Wie hast du darüber nachgedacht? Und vielleicht magst du es ja auch nochmal sagen. Und welche Reaktionen gab es vielleicht auch von außen, die dich überrascht haben im Positiven wie im Negativen?
Mich überrascht tatsächlich, wie viele Leute mir sagen, wie intim sie es empfinden.
Ja, okay.
Und ich denke immer nur, ich komme aus einer Familie, in der ganz viel geschwiegen wurde.
Ja.
Und wir sind eine Generation immer noch von Enkeln, deren Großeltern alle aus dem Krieg kamen und meistens nichts erzählt haben. Und ich empfinde es wirklich als einen Akt der Befreiung und der Emanzipation, sprechen zu können.
Mhm.
Und mich auch über diese Frauendinge wirklich mal zu melden.
Mhm.
Dieses, und vom, keine Ahnung, vom Bindegewebsriss, wo meine Mutter mir dann also sagt, als ich 11 war, na, du hast ja da Streifen, und sich lustig macht und so, hin zu dem Realisieren, mein Gott, ich bin die Tochter einer Frau, die nicht mehr auf der Erde sein will, die sich also mehrfach versucht hat zu suizidieren.
Ja. Ja.
Und diese ganzen Dinge, mir hilft das gar nichts, wenn ich darüber immer weiter schweige. Und ich will es auch nicht zu großen Therapie machen. Ich brauche wirklich nicht, dass mir die Leute dann irgendwie so mit ganz viel Mitgefühl sagen, mein Gott, hast du es schwer. Das stimmt ja auch wieder nicht. Ich hatte es auch ganz glänzend.
Ja.
Und in der Zeit, und das ist ja das Wichtige, sind die Kinder oft so tough und kriegen es gut hin. Nur merke ich, dass sich viele Dinge natürlich in mein Erwachsenenleben ziehen. Und im Erwachsenenleben hast du eine andere Verantwortung. Und ich muss mich ganz damit auseinandersetzen, wie ich gut mit mir umgehe. Ich habe die Tendenz, rough mit mir zu sein. Und vielleicht deshalb habe ich es auch so nach rough genannt, weil es ist eben von mir aus ein Betrachten, nicht die Roughheit, das Grobianische quasi, ist nicht bezogen auf mein Objekt, meine Mutter oder das Subjekt dieser Geschichte, sondern das hat ganz viel mit der Art, wie ich mich nicht schone, zu tun. Und ich glaube, dass ich manchmal nicht gut mit mir umgehe, weil ich das selbst nicht so gelernt habe. Und diese Dinge, die kann man ergründen, das sind Lebensaufgaben und das sind nicht die schlechtesten Lebensaufgaben.
Wir nehmen auf jeden Fall jetzt mal die zweite Quizfrage mit hinein, weil das Meerschweinchen, ich sagte es ja schon, ist auch ein Buch, das auch darüber nachdenkt, wie du eigentlich zum Lesen und zum Schreiben gekommen bist. Mhm. Und deswegen gehen wir jetzt ein bisschen in deine früheren Lektüren. Mhm. Das eine Buch kommt auch vor im Meerschweinchen, so nenne ich das jetzt mal, und zwar von Birger Sellin. Ich will kein in mich mehr sein. Botschaften aus einem autistischen Keller, das 1995 erschienen ist. Und Birger Sellin, ich muss tatsächlich sagen, ich kannte ihn gar nicht, war jetzt aber über die Recherche wirklich auch beeindruckt, wie sehr er damals auch wahrgenommen wurde. Ne? Das
total,
war damals total der Bestseller, der eher als Autist zum Schreiben kam, durch gestützte Kommunikation, so heißt es auch wirklich. Also das kann es sein. Oder aber ist das Marcel Beyer, sein früher Roman Das Menschenfleisch, also sein Debüt, Büchnerpreisträger, Lyriker, Romancier. Mhm. Und das ist 91 wiederum erschienen und eine Liebesgeschichte, die ich jetzt eben auch durch dich entdeckt habe, die in Sprache und Form ja also wirklich einiges ausprobiert und einiges abhanden kommt. Und deswegen lese ich jetzt mal das Zitat.
Okay.
Also, ich sichere wieder richtig eisern alles ab und liebe besonders die Insel der Einsamkeit. Ein sogenannter Kein-Niemand eifert mich ganz für sich haben und ärgern zu wollen. Ein ohne mich wird in wichtigen Situationen aktiv wie ein Einsamer. So sichert euch dieser immer einfach so viel Chaos.
Wow, ich Ich müsste sagen, das ist Birger Sellin.
Ja,
ich hoffe, das stimmt.
Total recht. Das stimmt, ja. Das stimmt.
Weil da hat mich damals bei der Lektüre wirklich fasziniert, welche Mechanismen sich mir da abbilden, literarisch, weil ich dachte, das ist ja ein interessantes Gehirn. Dieser Junge, das las ich ja nur, Birger Sellin wäre ein Autist, könnte selbst nicht sprechen, also sich verbalisieren, wäre aber in der Lage oder in die Lage versetzt, durch diese gestützte Kommunikation zu tippen. Und da habe ich gedacht, das sind die Dinge, die der mitteilen will, wenn der doch also jetzt offensichtlich die Möglichkeit hat, alles Mögliche zu sagen. Wie faszinierend. Und dann fand ich, diese Sprache ist so wie Mechanik. Also da knackt es und dann werden bestimmte Dinge, sind ja wie Module, tauchen immer wieder mal auf. Ich bin ein Ich und ich, also das sind ja so quasi wie Protestantismus. Ich bin ein Wer, ne? Ich bin ein Ich und so. Ich fand das beeindruckend damals. Und ich weiß, das Menschenfleisch hat ja eine ganz, dieser Text von Marcel Beyer, der hat so eine viel größere Geschmeidigkeit und trotzdem stoßen einen beide wahnsinnig vor den Kopf.
Ja.
Und ich fand das spannend.
Ja, das waren mal wieder auch totale Entdeckungen für mich. Also danke.
Ja, wie schön.
Mal wieder. Also auch Marcel Beyer, ne? Das Debüt kann
ich überhaupt gar nicht. Und von dir, du wunderbare, große Dichterin. Das finde ich ganz reizend, dass du da überhaupt noch was siehst und findest.
Ja.
Ich finde das stark.
Ja, na klar.
Meine Güte, toll.
Ich kann mich noch begeistern. Auf jeden Fall. Und meine Frage war ja auch, also wie gesagt, du berichtest im Meerschweinchen auch von der Lektüre von Birger Sellin, nämlich dass du das gelesen hast, während deine Mutter über die Exilliteraten in Sanary-sur-Mer geforscht hat. Das ist dann auch so schön, wie da Lektüren und Leben so ineinander gehen. Und mich würde interessieren, wie denn diese vielleicht, oder ich fange andersrum zu fragen. Es gibt ja auch diese Information, dass du anfängst, Tagebuch zu schreiben, ne? Dass du das Geschenk bekommst und erstmal auch Schloss und Schlüssel weglegst, dass du damit gar nichts anfangen kannst. Mhm. Und deine Mutter dann aber sagte, du bist eben Schriftstellerin, nichts vorzuzeigen ist auch keine Lösung. Mhm. Also was würdest du sagen, war Tagebuchschreiben so der allererste Schritt ins eigene Schreiben?
Ja, Tagebuch im Sinne von, ich lese dir vor, was ich aufgeschrieben habe.
Ja.
Ich habe also das Tagebuch nicht gebraucht, um so kleine Nachrichten an mich selbst zu verfassen, sondern ich habe das wirklich als Grundlage genommen für Mitteilungen nach außen. Ich schreibe heute noch Gedichte mit dem Gedanken, dass ich mir irgendwas Bestimmtes merken muss und deshalb muss ich ein Gedicht drüber schreiben. Ja. Dann merke ich es mir besonders gut. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das als das für mich erfunden, das Schreiben als so eine Art Gedächtnisstruktur, so eine Großablage. vor allem Dinge, die man recherchiert hat und die einem dann anfangen, ja was zu bedeuten, wenn die dann einem zu einem Gedicht gelingen oder irgendeine Essenz daraus dann eine Festigung findet. Das ist groß. Also das ist ein großes Bestreben von mir. Ich schreibe eigentlich, um Dinge festzuhalten, zu bewahren und ich mag diesen Gedanken, etwas zu bannen. Ja, von daher, das waren diese beiden. Ich habe immer wieder so zwischendrin Texte gefunden, die mich vorangeschubst haben, also einfach geistig. Wieder muss ich fragen, oder auch sagen, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich war schon Mitte 20 von meiner eigenen Sprache gelangweilt und habe gedacht, meine Güte, das ist ja immer dieselbe Wendung und dann habe ich so die Tendenz, immer drei Adjektive hinzuschreiben. Und da war der Birger Sellin eine super Lektüre, weil der die Sprache so unkonventionell begreift und auch verteilt. Also so schreibt er und man denkt, das ist doch aber irgendwie unerhört. Und das war ganz toll. Und ich habe lustigerweise immer wieder so Autoren herausgesucht, die irgendeine geistige, mentale, man kann nicht sagen Behinderung, der ist ja hochaktiv, also der funktioniert ja in allem. nur eben nicht in der Art, wie wir uns das so vorstellen und erwarten von ihm, sondern er beschenkt auf ganz andere Weise. Und von daher war ich da ganz, ganz angezündet und habe immer wieder Autoren mir rausgesucht, die landläufig als Menschen gelten mit psychischen Einschränkungen oder Behinderungen, wie auch immer.
Dann ist das eine irgendwie auch, dass ja Lesen und Schreiben zusammengehören. Das sagst du auch von deiner Mutter, dass du sagst, ne, sie ist eigentlich die wirkliche Literatin bei uns im Haus gewesen, weil sie einfach auch Lesende war, ne? Und für dich das eigentlich auch immer zusammengeht. Würdest du das, also oder für sie ging das zusammen? Würdest du das für dich auch sagen, dass das eine geht ohne das andere nicht?
Ja, also bei mir ist es das Schreiben kommt tatsächlich vom Lesen. Nur in Phasen, in denen ich sehr angeregt bin durch Lektüre, kann ich gut schreiben. Wenn das länger nicht so ist oder ich wirklich nicht zum Lesen komme oder auch keine Freude dran habe und nichts finde irgendwie, dann bin ich ganz schön eingeschränkt. Der Icebreaker ist für mich eigentlich fast immer ein guter Stephen King gewesen. Ich mag Stephen King. Ich finde ihn weise und ich finde ihn menschenfreundlich und er kann wahnsinnig gut alte Leute schreiben. Und Dialoge sowieso. Ich bewundere den. Ich finde den ganz toll.
Ich hätte ihn ja auch gerne als Quizfrage mit reingenommen, natürlich hätten wir über Stephen King so, aber ich war vor allem, ich glaube, das war vielleicht der Fehler, zu sehr im Friedhof der Kuscheltiere drin, nach der Suche nach einem geeigneten Zitat und bin nicht wirklich fündig geworden.
Ja, aber es ist ja toll, dass du das alles auch so mit hinein nimmst überhaupt. Das ist eine sehr schöne Art, über das eigene Schreiben nachzudenken, weil das Lesen bedingt das Schreiben. Und die Doris Dörrie hat mir letztens mal gesagt, dass sie so nervt, also dass manchmal Filmstudierende einfach noch nichts geguckt hätten. Also dem muss man dann den Truffaut dran werfen und sagen, das müsst ihr gucken und ihr müsst das mal gucken und was kennt ihr denn und so. So wie auch in der Kunstgeschichte man die Leute fragt, wart ihr denn mal im Museum in dem letzten halben Jahr und keiner sagt irgendwas und so. Oh, das ist nicht gut. Muss immer diesen Ausgleich geben aus Rezipienten und Machern. Und es ist schon so, dass Autoren nicht immer die besten Leser sind, aber sie selbst brauchen Lektüre, glaube ich, um zu schreiben. Und außerdem macht es die Form auch besser. Man muss sich nichts vormachen. Also man kriegt die Sprache nur immer wieder gerundet und aufgeraut durch ständige Auseinandersetzung mit Sprache.
Ja. Bevor wir mit der dritten Quizfrage gleich auf deine Gedichte noch näher zu sprechen kommen, wollte ich doch noch einen Umweg gehen, weil es ja auch einen anderen Ort noch gibt, auf dem du sehr aktiv bist, auch im Schreiben, nämlich auf den Social-Media-Kanälen. Und es gibt im Meerschwein, darf ich das immer so sagen? Im Meerschwein?
Ja, super, im Meerschwein. Ich, okay. Sage ich auch beim Verlag, heißt es auch so, das Meerschwein das geht.
da heißt es auch an einer Stelle, dass du dich selbst aufnimmst, mehrere Minuten lang, ne? Mein Weinen, Schluchzen, Flehen, Schimpfen. Und du nennst es dort selbst den typischen Content-Creator-Move, eine Art Gestörtsein fürs Publikum. Vielleicht fange ich so rum an. Ich folge deinen Posts unglaublich gerne. Sie sind auch sehr, sehr breit, ne? Also ich sag mal von Mode über Musik, über Film, über das, was du alles tust, über Störche. aber auch deine Trauer hast du dort gezeigt. War das für dich so ein ganz natürlicher Ort, auch zu trauern an dieser Stelle?
Das ist so natürlich geworden wie ein Gespräch mit jemandem, den man sich eigentlich herbei wünscht. Ich arbeite ganz viel und bin wahrscheinlich so emotional und sozial ein bisschen vereinsamt. Ich bin wie so viele Frauen derselben Zeit gerade und völlig ohne Vorwurf so ein bisschen freundinnenlos. Und ich hätte aber gerne so einen kleinen Kreis von Freundinnen mehr um mich. Ja. Aber das hat einfach damit zu tun, dass man irre viel arbeitet und die man so ersehnt, leben weiter weg und die haben natürlich auch ihre süßen Kinder und so. Das ist alles gut, aber man ist echt so ein bisschen abgerutscht. So. Und ich, das ist so wie ein bisschen ein Leuchtsignalfeuer immer so schießen im Ozean, so ein Post machen, so wie hier glimmt das Licht und hier stehe ich gerade, kommt jemand mir entgegen?
Ja.
So sehe ich es oft. Mhm. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, das muss ich jetzt sofort bei Social, dabei bei Instagram posten, weil das ist gut. Da kann vielleicht jemand was mit anfangen und dann ist man hat man so eine Verbindung. Der Selbstbetrug ist ja, es ist nicht so, dass ich dann denke, ach Gott, hoffentlich schreiben mir die Leute ganz lange Nachrichten. Das Like lässt einen dann irgendwie vermeint man zu spüren, es gäbe da eine Verwandtschaft. Also schräger kann es gar nicht sein. Es ist wahrscheinlich nur ein, als würde man rausrufen und das Echo ruft zurück und man denkt, ach fein.
Ja. Aber ich glaube, das ist das eine, aber ich glaube schon auch, dass du das schon auch einmal versucht hast, so, wie soll ich sagen, poetisch auch durchzuspielen. Also es gibt von dir diesen tollen Essay auch von den Münchner Reden zur Poesie vom Lyrikkabinett, Gedichte aus, / auf Netzhaut vom Verhandeln des Poetischen im Öffentlichen. Und ich zitiere mal wieder, wie andere Autorinnen und Autoren meiner Generation habe ich das Netz und einzelne Social-Media-Plattformen als Orte der Publikation, Selbstmitteilung, Beobachtung und des Abgleichs des Sendens und Empfangens vollkommen akzeptiert. Wenn ich einen Monat lang kein Gedicht schreibe, aber über 60 Posts platziere, die alle mindestens 60 Likes und 10 Kommentare erhalten, habe ich, so vermeine ich es, einen Beitrag zur Kultur der Lettern geleistet. Ob es Literatur ist, müssen andere beurteilen. Paratext ist es allemal.
Da stehe ich immer noch zu.
Ja, ne? Also ich finde, weil du probierst es ja an, also gerade auch in diesem Ding, in dieser Publikation auch einmal aus, ne, mit diesen Fotografien, die du gegen die Texte stellst und so weiter. Also es kann auch ein Ort sein, des Künstlerischen so.
Des Künstlerischen und auch, wir dürfen das nie vergessen, des Amüsements. Mhm. Mhm. Mir hilft es, so ein bisschen distanziert auf mich zu gucken. Und dann auch einfach sehr zu schmunzeln. Also ich bin im Gegensatz zu dem, was wahrscheinlich ein paar Leute von mir glauben, weder so eitel noch so irgendwie kalkulierend mit allem. Denn ich fühle mich eigentlich ziemlich frei in diesen Medien. Die entsprechen ganz meiner Vorstellung von Mitteilung, Mitteilsamkeit, aber auch von da kannst du weggucken. Also wenn es dich nicht interessiert, guck weg. Ich habe überhaupt nicht diesen missionarischen Anspruch da, den ich da so drauflege. Da bin ich auch froh, dass ich mir das erhalten habe. Weil ich merke das bei Leuten, die da so eingestiegen sind, die dann so richtig das ist das Nonplusultra und das bin ich und denen ja auch im Prinzip geraten wird, also nicht noch eine Persona aufzubauen, sondern jetzt bist du halt Influencer. Okay. Und nein, ich glaube, da halte ich mich sehr an das, was mein Vater mir gesagt hat. Alles, was er im Leben kann, hängt damit zusammen, dass er Dichter ist. Und das fand ich eigentlich früher als Kind völlig normal, weil ich nicht verstanden habe, was er da meint. Aber je älter ich werde, wird mir das ja immer klarer, wie hoch der dieses Sprachvermögen überhaupt gehalten hat. Und eigentlich sehr sympathisch. Weil er hat ja nicht gesagt, ich bin ein toller Hecht und so und ich kann, wer weiß, wie viele Autos fahren und Girls haben und so, sondern er hat gesagt, was ich kann im Leben und was ich gemacht und geleistet habe, hat damit zu tun, dass ich ein Dichter bin. Und ich bin so oft umgeben von Leuten, die Autoren und Künstler so für unter ferner liefen ulkig abtun. Was schon also per se eine Beleidigung eines wahnsinnig fleißigen und unfassbar prekär lebenden, also im Durchschnitt, Berufsstandes ist.
Ja.
Ich bin ständig am Verteidigen und ständig am Hochhalten dieser Fahne für alle Kolleginnen und Kollegen aller Künste. Also wer einem Künstler irgendwelchen Quatsch nachsagen will, der ist ja immer wie eingeladen dazu. Es gibt so viele dumme Klischees, die immer weiter transportiert werden. Dass man sich schon wundert, ja. Mhm.
Was mir aber auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass du auch nicht gescheut hast, auf den Social-Media-Kanälen auch dich politisch zu äußern, ne? Zum Ukraine-Krieg, zum Nahostkonflikt. Hat sich da für dich was verändert?
Per se habe ich es kommt wahrscheinlich aus meinem Gefühl dieser Freiheit.
Ja.
Ich finde es viel, viel einschränkender, wenn mir Leute Bücher schicken und sagen, bitte mach dazu einen Post. Das ist für mich ganz schwierig, weil dann kenne ich nicht mehr den Unterschied zu, mach für alle einen Post, für all die Bücher, die ich zugeschickt bekomme. Im Monat sind das zwischen 12 und 20 Bücher.
Wow.
Und das habe ich ja nie irgendjemandem gesagt oder gesagt, ich mach das für dich, kein Problem. Und das ist nicht mein Job. Deshalb finde ich super, dass wenn mir dann echt was gefallen hat, dass ich dann einfach darüber was poste. Und das ist dann nicht das Nonplusultra, sondern das hat mir hier in dem Moment super gefallen. Guck mal hier, das teile ich jetzt mit. So, Punkt. Das mit dem Politischen und diesem, ja, ich würde nie im Leben wie so viele Kolleginnen und Kollegen so einen Stuss sagen, wie ich bin jetzt Aktivistin oder so. Das bin ich überhaupt nicht. Aber ich bin gedanklich engagiert, sagen wir so. Und ich habe ganz klare, mein Kompass ist ziemlich klar für mich innerlich und sorgt dann eben auch im Abgleich mit der Umgebung und mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man spricht und auch sich umgeben fühlt, manchmal für Entsetzen. Also mein Entsetzen denen gegenüber. So äußere ich mich auch gerne in den Social Media. Ich mache das. Ich merke, ich stoße damit Leute ab, aber ich sende auch wieder ein Leuchtfeuer an die, die genau das suchen und verzweifelt sind, weil sie das Gefühl haben, huch, sind dann alle in ihren Mäuselöchern verschwunden, haben mir alle den Rücken zugedreht. What is happening? Es ist die Zeit der Bekenntnisse. Es ist die Zeit auch der Seiten. Mhm. Ich wünsche, es wäre nicht so, aber mir ist Trost, Beistand und Aufrichtigkeit da sehr wichtig. Und ich versuche, das zu kommunizieren.
Ja, danke. Danke dafür. Mhm. Vielleicht eine Frage noch, bevor wir haben eine letzte, dritte Quizfrage noch im Köcher. Bei Social Media oder bei Instagram, da hast du die Selbstbeschreibung Poet, Director, Performer, Reader, emceeing and singing a lot, a good cook and a motherless child. Was würdest du sagen, es sind viele Rollen auf einmal. In welcher Rolle bist du dir vielleicht selbst am nächsten? Kann man das so fragen?
Ich habe heute Lob bekommen für ein Gedicht, das ich geschrieben habe, von jemandem, für den ich es geschrieben habe. Und zwar habe ich einen Auftrag bekommen. Und ich weiß nicht, was das ist, aber bei mir ist das dann ein so orgasmisches Gefühl, wenn ich gelobt werde vom Auftraggeber.
Wie schön.
Weil ich auch 3-4 Tage richtig Sorge hatte, ob es dem gefallen hat. Und er hat sich nicht gemeldet, weil natürlich ein normaler Mensch am Wochenende macht, weil der ja am Tag in der Redaktion sitzt. So dass ich ein bisschen, oh Gott, dachte schon, oh, wie ist es wohl? Und da sagte er so im Nebensatz, er hätte wahnsinnig gelacht, es hätte ihm super gefallen. Und da merke ich dann so, dass ich bin wirklich, wenn ich es sein darf und Ideen kommen. Und auch, ich muss sagen, ich bin sehr abhängig davon, ob da Zuspruch kommt.
Ja, ja.
Ich habe mich immer unter Verdacht, dass ich Imposter-Style-mäßig gar nicht wirklich Autor bin. Ich reagiere stark darauf, ob jemand das mag oder nicht.
Ja. Ja, ich glaube, Imposter ist wirklich sehr weit verbreitet. Das Gefühl ist irgendwie sehr weit verbreitet.
Wir haben ja auch einen komischen Beruf. Ja. Wir tauchen auf wie so Walfische und holen Luft. Dann werden wir sichtbar und dann gibt es ja Menschen, die tatsächlich so reizend sind und sich freuen, dass man da auftaucht.
Ja.
Und
aber dann ist es doch die Rolle der Poetin, die.
Ja, ich glaube schon. Ja.
Ja, wie schön.
Ja. Das stimmt.
Das ist schön. Das nehmen wir doch direkt hinüber in die letzte Quizfrage. Quiz. Weil es da auch noch mal ein bisschen um deine Gedichte gehen soll. Und vielleicht ist es ein bisschen ungewöhnliches Zitat, um auf deine Gedichte zu sprechen zu kommen. Entschuldige, ich muss schon lachen. bevor ich jetzt überhaupt vorlese. Entschuldigung. Also, pass auf. Es ist eine ziemlich wilde Kombi, die ich hier veranstaltet habe. Mhm. Es kann entweder sein Heinrich Kramers Hexenhammer, also Malleus Maleficarum aus dem Jahr 1486, das Handbuch der Inquisition, aus dem Lateinischen von ganz, ganz vielen Menschen übersetzt. Oder aber ist das 400 Jahre später Bram Stokers Dracula, 1897, übersetzt von Martin Engelmann. Und ja, ich glaube, darüber muss man fast gar nichts sagen, mit Graf Dracula als dem wohl berühmtesten Vampir der Literaturgeschichte. Mhm. Also, jetzt bist du gespannt auf das Zitat,
ja,
oder?
Ich.
Oh Gott, es geht so. Zum Zweiten ist es wahr, dass Menschen zu zeugen eine Verrichtung des lebendigen Körpers ist. Aber wenn gesagt wird, dass die Dämonen kein Leben geben können, weil jenes förmlich aus der Seele fließt, so ist dies auch wahr, aber nur deshalb, weil es stofflich vom Samen abgesondert wird und der Dämon ihn mit Zulassung Gottes durch einen Geschlechtsakt beigeben kann, und zwar nicht von ihm selbst abgesondert, sondern durch den dazu genommenen Samen eines Menschen.
Das ist auch ein Hexenhammer. Das ist so unfassbar kompliziert, das hätte Herr Van Helsing, das wäre ja so dessen Stärke gewesen, seinen ganzen anderen da im Buch das zu erzählen und zu quasi per Brief mitzuteilen, wie das geht. Man muss ja darüber nachdenken, welche Literaturform diese beiden Texte sind. Und dann ist es natürlich der Hexenhammer, der also in seiner abscheulichen Kanzleisprache so unfassbaren Blödsinn erklärt, so dass jeder Ungebildete, und alle wären wir ungebildet gewesen in dieser Zeit, in Schrecken erstarrt, schon ob dieser Wortgewalt, die aber ja also absolut menschenfeindlich ist und so ein Blödsinn heraufbeschwört, von wegen, dass ja, wie ein Dämon entsteht und wie man das mit dem Dämon dann eben handhabt und so ein Quark. Also es ist irre.
Ja,
und meine Mutter
hat mir
Wonne vorgelesen.
Also ich finde das wunderbar. Also das Buch ist so grauenvoll, also wie du geschildert hast, es ist wirklich grauenvoll. Man liest es und man denkt so, oh mein Gott, es ist ja wirklich auch ein Schinken, ne? Also was hat man sich alles ausgedacht oder zusammengetragen oder...
Ja, aber da musst du jetzt nur in die Manosphere eintreten und dir die ganze Scheiße anhören, die da die erstaunlich jungen Männer erzählen, um anderen jungen Männern quasi Tür und Tor breit zu machen für Misogynie. Und diese Misogynie, das begreifen die alle nicht, ist einfach Menschenfeindlichkeit. Weil denen geht's ja gar nicht mehr um Frauen oder so, denen geht's einfach nur darum, dass die anderen, alle anderen falsch und schlecht sind und so. Also es ist einfach grauenvoll. Deshalb der Hexenhammer, finde ich, also das ist der Anfang einer Literatur, die heute fortgesetzt wird mit anderen Mitteln.
Ja.
Das ist das ist nur durch Lettern gesichert, aber das ist gar nicht so viel Literatur. Das ist eigentlich eine Art Handbuch der Auslöschung.
Ja. Insofern. Hast du total recht, Nora, du hast recht. 3 von 3 Quizfragen,
toll.
So viel können wir hier schon mal festhalten. Und wie gesagt, du verzeihst mir hoffentlich, dass ich diesen Umweg gewählt habe, um über deine Gedichte ins Sprechen zu kommen. Aber auch da nochmal, wie du gerade gesagt hast, und du schilderst es auch im Meerschwein, deine Mutter hat dir daraus aus dem Hexenhammer vorgelesen, aber du warst auch selber leidenschaftliche Leserin eben von Dracula, aber auch ne, dem kleinen Vampir von Angela Sommer-Bodenburg.
Ja.
Auch total herrlich. Was würdest du sagen, wie kam es irgendwie zu diesen Vorlieben? Also, ne, vielleicht hast du es von deiner Mutter auch mit hinübergenommen zu diesen, ein bisschen zu dieser dunklen Seite.
Ja, ich war so ein Kind, das toll fand, was die Mutter gut fand. Weil meine Mutter mitreißend war, wenn die was gut fand. Sie sagt, das ist toll, Noah, das musst du dir angucken, schau mal. Und allein, wie sich da Stimme, Mimik, Gestik dann veränderten und ein Blitzen in den Augen war, von wegen, ach komm, jetzt das lesen wir jetzt mal durch oder ich erzähl dir das, ne? Und so, das fehlt mir auch total, weil das ist natürlich, wer ist schon so mit dir? Ne? Also die meisten Menschen jetzt sind so fast ehrfürchtig oder sie sind frech. So, dass ich denke, es ist mir alles viel zu nah und viel zu schnell.
Ja.
Und die anderen sind zu sehr auf Abstand. Und wenn man dann sagt, ich würde mich dafür interessieren, was sie dazu denken und so, dann geht das auch manchmal in die falsche Richtung. Also ich weiß nicht, das Schreiben macht einen sonderbar. Mhm. Und man braucht auch ein bisschen den Abstand zu den anderen Menschen. Das ist das Bittere daran, weil sonst kann man diese ganze Arbeit nicht gut machen. Also Schreiben versetzt einen in Abstand. Und ich bewundere das so, dass du hast ja ein Kind, oder? Habt ihr zwei Kinder?
Eine Tochter, ja.
Wahnsinn! Also das, ich habe mir das nie vorstellen können. Mhm. Und meine Mutter hat auch zu mir gesagt, also die Geisteswelt, ihre Geisteswelt hätte sich anders erhalten und ausgebildet, hätte sie keine Kinder gehabt. Ja. Und ich fand das völlig verständlich. Also ich habe mich dann nie abgelehnt gefühlt deswegen, wenn sie so Sachen gesagt hat. Ich fand das sehr in den Kreis ihres Intimissime hereingezogen. Das fand ich ganz gut. Ja, aber das mit der Lyrik. Jetzt bin ich so vorbeigeeilt in großem Schritt. Entschuldige.
Genau. Nein, gar nicht. Aber vielleicht nehmen wir sie mit hinein, weil da wollte ich ansetzen. Es sind ja unglaublich viele Lyrikbände schon von dir erschienen. Und ich glaube, viele eint einfach diese Leidenschaft auch für die Sprache, für das gesprochene Wort, von dem du auch kommst, von dem du auch in der Jugend schon rezitiert hast, Rezitierveranstaltungen gemacht hast. Also kommt stark von diesem gesprochenen Wort, was ich auch einfach total faszinierend finde, wie sich das Wort verändert vom Blatt Papier hin zu dieser Sprache, so als ganz eigenes Instrument. Aber ich fand auch diesen, und es gibt dann Einzelbände, die ich irgendwie total, die in mir nachhallen, wenn ich an diesen Monster-Gedichtband von dir denke, der, ich glaube, 2013 erschienen ist, wo wir auch mal eine sehr, sehr schöne Veranstaltung in Frankfurt zusammen hatten. Ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt. Dass er auch so ein toller Band ist, wo von Shakespeare bis Michael Jackson, Thriller, von den Monstern und den Wiedergängern und Psycho und alles. Und all diese Ängste, die, glaube ich, irgendwie da auch über eine Hintertür mit hineinkommen, verbergen sich da und kommen gleichzeitig zu der Oberfläche. Und jetzt haue ich eine These raus, Nora, weil und da musst du mal sagen, wenn ich an diese Trilogie denke, die Monster Poems, Morbus und Moden, also 13, 15, 17 erschienen, die eben sich um die Monster drehten, um Krankheiten, um Mode auch, all das Themen, die dich interessieren, habe ich immer auch das Gefühl, es sind Themen, die auch Oberfläche skizzieren, aber sich vor allem für das interessieren, was dahinter, darunter, was unter diesen Oberflächen eigentlich passiert.
Ja, deshalb bin ich auch froh, dass die das ins Englische übersetzt haben mit der Trilogy of Surfaces and Superficialities. Genau, also die, das, was wirklich Surface ist, also reine Oberfläche und Oberflächlichkeiten. Ich hoffe immer, und das ist deshalb also wunderschön, sich mit einer einer verstehenden Leserin, die genau also eine Kollegin ist, auch noch ein bisschen unterhalten zu dürfen darüber. Es ist ganz viel Tiefenschürferei. Also es ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen das eigene Bergwerk, das man so hinabfährt und schaut. Auf der anderen Seite war es auch eine Arbeit, die ganz klar strukturiert war, also Recherche, zur Recherche als Abschluss jeweils ein Gedicht. Jeder der Bände hat 25 Texte, 25 Illustrationen, alle von Reimer Limmer. Also diese Kombination, das ist überschaubar und dann geht man nicht zu tief ins eigene Bergwerk.
Geht nicht zu tief hinab.
Ja, und nicht ohne Kanarienvogel.
Ne? Ja, also. Ja, auch das. Wobei dann auch fand ich wieder spannende Verschlagungen hin zum Meerschwein, weil auch du dich ja da fragst, ob dich dein Vater sich vor dir fürchtet. Und du schreibst dann da, fürchten sich Erwachsene vor Kindern oder genauer Eltern vor ihren Kindern? Ein ganzes Horrorsujet beweist, ja, tun sie. Also so kann man, glaube ich, dein ganzes Werk auch so mit Verbindungslinien versehen. Aber lass mich eine Frage auch noch stellen. Dein letzter Band 2020 ist der erschienen, der letzte Gedichtband Gottesanbieterin.
Ja.
Gell? in denen es auch Gedichte gibt wie Gott kommen oder Gott berichten, die auch viel über Gott nachdenken, ja. Über das, was eben dann eben nicht unterirdisch so unter die Oberfläche geht, sondern vielleicht nach oben hin die Bewegung macht.
Schön. Ja, man denkt bei den Monstern, dass sie ganz teuflisch und immer nur dämonisch sind, aber sind ja auch wirkliche quasi Sichtbarmachung, Personifikation von Ängsten. Genau, und das ist ja das Vertrackte, dass der ganze Glaube an Gott, ja, egal wie viel Bild oder Nicht-Bild dabei ist, eigentlich so droht nach oben hin zu verpuffen. Ich bin gläubig und ich bin vor allem sehr gerne mit der Kirche verbunden, dieser unglaublich komplizierten, zum Teil so unfassbar schlecht beratenden und schlecht kommunizierenden, viele Verbrechen nicht head-on und mit einer Sprache der Menschlichkeit und vor allem mit einem Schuldbewusstsein angehenden, sondern eine zum Verzweifeln bringende Kirche, der ich aber trotzdem so viel abgewinnen kann, weil ich da ich bin zwischen fasziniert und kindergläubig, ruhig in ihr. Und ich bin gerne da bei den klugen Frauen und den klugen Männern, die einfach menschennah sind und überlegen, wie sie in den Gemeinden gute Dinge tun können, wie sie quasi basisdemokratisch Sachen entwickeln. Also sie verhalten sich ja alle nicht vatikanisch. Und das fasziniert mich, weil ich überhaupt nicht kirchengemeindlich aufgewachsen bin. Das hatte ich nie. Und ich habe mir den Glauben auch selbst irgendwie so erarbeiten müssen. Es war nicht so, dass meine Eltern da irgendwas mit gepusht hätten oder so. Nicht wirklich. Auch meine Mutter war eher abständig nach der ersten Scheidung. Da war die verstoßen aus der katholischen Kirche. Und das hat sie sehr ernst genommen und sehr persönlich. Ja. Das fand sie schlimm. Und hat mich aber auch nie dann abgehalten davon, so meine eigene katholische Findung vorzunehmen. Und ich habe mich da sehr gefunden, ja.
Ja, im Meerschwein heißt es auch, ich fand den hymnischen Ton von Gebeten faszinierend und liebte die komplizierte und zugleich mystische Sprache der Liturgie. Und das kann ich total gut nachempfinden, weil ich habe ja auch immer, also was, wo ich immer Gänsehaut kriege, ist in diesem Moment, wenn es heißt,
ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach.
Genau, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Na klar, das ist ja, das muss man auch sehen, das ist das Erlösungswort für jeden Dichter, jeder Mensch, der mit Sprache arbeitet. Und dann haben wir, also profanisiert ist es das Zauberwort von Reichendorff. Und bei den Monstern ist es der Golem, der sich die Erlösung wünscht, dadurch, dass man ihm das Wort Emet auf der Stirn eben zum Met kratzt. Mhm. Also dieses angezündet sein und erkannt sein in Sprache und Wort, das ist doch einfach auch großartig, wenn man entdeckt, das ist das, was mich auch anmacht. Und das ist dann irgendwann das, was mich ausmacht. Und als ich spürte, das darf ich so empfinden, da habe ich ja dann sagen können, ja, ich bin Dichterin. Und jetzt rollt es mir so über die Zunge, aber ich weiß noch, dass das fast Jahre waren, wo man so ein komisches Gefühl dabei hatte. Mhm. Und immer wenn Leute fragen, ja, was bringen denn Preise und so, ne? Das fragen ja Leute. Und fühlen Sie da jetzt eine Veränderung? Dann sage ich immer so, ja. Also A, wird mit jedem Preis ein System stabilisiert, das Autoren gut tut. Ja. Und jetzt bin ich die Glückliche, die es abkriegt und freue mich sehr. Aber eigentlich ist es ein in Reihe stellen dürfen zu geschätzten Vorgängerinnen und Vorgängern und hoffen können, dass andere nach mir kommen. Und das macht Literatur aus, dass man eben nicht singular ist. Ich bin kein Singular in dieser Erfahrung. Mich interessieren von sehr vielen Konzepten interessiert mich am meisten Zeitgenossenschaft und Gleichzeitigkeit. Mhm. Das sind die zwei Dinger. Das habe ich so festgestellt, als ich jetzt da diese Braunschweiger Poetikprofessur in mir angesetzt habe.
Ja.
Da merkte ich so, ja, worüber will ich eigentlich sprechen? Eigentlich nur über Zeitgenossenschaft.
Das ist gut. Das gefällt mir, Nora. Da bin ich gespannt. Das klingt toll.
Das war schon.
Ach, das, oh, Entschuldigung,
das war schon. Gottes Willen. Nee, das macht nichts. Nee, das war schon.
Aber das kannst du doch kein, nicht.
Naja. Nee, das wird auch nicht vertextet.
Nein,
keine Sorge.
Schade.
Nee. Manche Sachen sind auch gut, wenn sie ephemer sind. Das ist sogar, finde ich, immer noch das schönste Privileg, auch im Wort, dass es verklingen darf.
Ja.
Das geht mir im Gottesdienst oft so, denke ich so. Deshalb ist schön, dass man da ist als Fest. Man geht da hin und man hört es und man kann in dieser seltsamen Sprache ein bisschen schwelgen und mitformulieren im wahrsten Sinne, all diese Formeln absprechen und dann ist auch gut.
Mhm. Vielleicht als letzte Frage, Nora, wir hätten noch ganz viel reden können, auch über ne, Psalme zum Beispiel, wo es jetzt auch beim SWR ein längeres Feature, glaube ich, dafür darum gab und wo ich auch total neugierig wäre, aber wir reden schon so lange und deswegen wollte ich als letzte Frage, es gibt einen kurzen Absatz, der wiederholt sich im Meerschwein, da heißt es, sie hinterlässt, also deine Mutter hinterlässt drei Kinder und einen Bindestrich, sie hinterlässt mir ihre Freundinnen, ihre Bibliothek, ihr Unbehagen. Ich schreibe ihr hinterher als vermissende Tochter, als wütende Frau, als verstummte Dichterin. Und deswegen wäre meine Frage zum einen, entstehen denn neue Gedichte in diesem Verstummen? Hm. Oder aber auch allgemeiner gefragt, weil du in deinem Leben ja, finde ich, schon so wahnsinnig viel gemacht hast. Ich finde, das wird in dem Band, ich will es jetzt auch nochmal ganz sagen, am Meerschwein übt das Kind den Tod, ein Nachruf, wird auch nochmal einfach unglaublich deutlich, wie viel du in deinem Leben auch schon gemacht hast und auch heute machst. Also davor ziehe ich jedes Mal den Hut, ne? Weil ich immer denke, wow, du leitest die Villa Concordia, ein ganzes Künstlerhaus, du schreibst, du bist aktiv, und hast eben jetzt auch in den letzten Jahren gepflegt und all das betreut, was jetzt so übrig bleibt an Dingen. Also deswegen meine Frage, gibt es denn etwas, was dich auch künstlerisch noch interessiert, wo du sagst, da hätte ich irgendwie noch mal Lust, darüber ins Schreiben zu kommen oder wenn du sagst, ne, vielleicht hat man manchmal den Moment der Erschöpfung in der eigenen Sprache oder kommt doch immer wieder was Neues um die Ecke.
Ja, natürlich.
Ja.
Also ich will auch noch mal ein großes eine Theaterinszenierung machen,
cool.
Weil ich ja wirklich immer noch denke, dass Lyrik viel mehr kann. Also Bob Wilson hat's mal gezeigt in dem Berliner Ensemble, die Shakespeare-Sonette als Bühneninszenierungen zu bringen und so. Also sowas habe ich schon noch mal intensiv vor.
Super.
Aber ich meine, gut, ich habe hier Sachen vor, wann ich das realisieren kann.
Das ist
Frage. Ich drehe wahnsinnig gerne Filme und gebe suche mir dafür Leute aus, mit denen ich da diese Vision, die ich habe, realisiere. Aber dazu muss ich immer erst Geld sparen, weil ich einfach auch will, dass die Leute, mit denen ich arbeite, nicht immer dafür ihre Arbeit dann so ihre eigene on hold setzen, sondern dass sie wirklich das als Auftrag machen, damit die Geld davon haben und ich dann aber auch die Rechte. Also das sind dann immer Deals, die man so macht. Also mir ist es sehr wichtig, professionell mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich das sehr Schöne, dass man nach den Jahren dieses Arbeitens an so einen Punkt kommt, dass man mit vielen Leuten, mit denen man gern arbeiten möchte, dass die nicht schreiend weglaufen, wenn man sagt, können wir mal was zusammen machen? Ich möchte da dich beauftragen. Dann finden die das zum Teil sehr gut und machen das gerne. Aber ich freue mich, dass ich wieder zur Sprache gefunden habe und die Sprache mich auch wieder irgendwie so ein bisschen wie ein schnupperndes Tier scheu angesucht hat. Und jetzt arbeite ich auch wieder an Sachen und bin ganz gespannt. Also es wird auch wieder Prosa, auch seltsam.
Sehr schön, ja.
Und die Gedichte, das finde ich am spannendsten, die ich so gerade schreibe, die klingen anders. Die klingen auf einmal für mich wieder wie damals, als ich so angefangen habe, so Sprechtexte zu schreiben. Die sind sehr monologisch und die sind so, ja, vielleicht kann man sie auch gut als Monologe inszenieren und denken. Mich interessieren gerade so ganz hermetische Gedichte gerade gar nicht. Ich kann da mit nichts anfangen. Ich schreibe auch nie über Natur und so, weil ich denke, nein, also ich bin dafür viel zu sehr Landkind, um über Natur zu schreiben. Da, ja.
Also, du, wie schön, dann ja. Können wir uns auf ganz, ganz viel freuen, Nora. Ach, das sind ja total tolle Neuigkeiten und freudiges Vorausblicken.
Yay.
Yay. Also, dann bleibt nur noch die freudige Nachricht zu verkünden, dass du 3 von 3 Quizfragen richtig beantwortet hast. Tada. Ich habe es dir viel zu leicht gemacht, kommt mir vor. Aber herzlichen Glückwunsch.
Vielen herzlichen Dank. Also von dir sei großer Dank für die feine Auswahl. Sehr schön.
Ja, sehr, sehr gerne. Toll. Also danke dir fürs Mitmachen. Danke. Und ich rufe tschüss und auf Wiedersehen und auf ganz bald.
Sag ich dir auch. Ciao.
Kapriolen. Kapriolen.